Liebe Autofunkhörer, heute ist die OVE-Richtlinie R19 Thema dieser Sendung. Unsere Gesprächspartner sind Herr André Prosenz, Entwicklung technischer Dienstleistungen beim ÖAMTC, und Roman Keglowitz, Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik. Herr Prosenz, Herr Keglowitz, danke, dass Sie sich die Zeit für Autofunk nehmen.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Keglowitz, was ist in kurzen Worten der Inhalt der OVE-Richtlinie R19?
Ja, diese OVE-Richtlinie enthält Informationen für Unternehmer, Vorgesetzte und Arbeitnehmer, wie elektrische Gefahren ermittelt und Gefährdungen vermieden werden können und somit die Qualifizierungsmaßnahmen. Die Richtlinie basiert auf den einschlägigen Regelungen und ergänzt bzw. erläutert diese im Hinblick auf die Kfz-technischen Anwendungen.
Herr Prosenz, Sie waren wesentlich an der Entwicklung der neuen Richtlinie beteiligt.
Ja.
Was ist neu?
Wir haben im vorigen und im heurigen Jahr die letzte Überarbeitung der Richtlinie abgeschlossen und haben einige kleine Ausbesserungen vorgenommen der vorigen Ausgabe. Um jetzt einmal drei wichtigste Dinge zu nennen, ist, dass wir klargestellt haben, dass beispielsweise mit der Ausbildung HV1 auch am HV-System gearbeitet werden darf, wenn jemand mit einer HV2-Ausbildung zuvor das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet hat und auch dafür gesorgt hat, dass es spannungsfrei bleibt. Weiters haben wir eine regelmäßige Weiterbildung eingeführt für die Ausbildungsstufe 3, also HV3. Und damit haben wir eigentlich eine gesetzliche Vorgabe nachgezogen aus der Elektroschutzverordnung, die vorschreibt, dass immer regelmäßige Ausbildungen notwendig sind. Das heißt, die wird jetzt auch drinnen beschrieben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine Anleitung, wie kann man sicher an Fahrzeugen unter Spannung arbeiten. Das heißt, wie führe ich eine Evaluierung des Arbeitsplatzes durch und der Arbeitsbedingungen? An was muss ich alles denken? Und wie kann ich dann sozusagen zu einem guten Ergebnis kommen?
Muss ich jetzt als Kfz-Werkstatt reagieren?
Selbstverständlich. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar muss man einmal den Unterschied zwischen Gesetz und Norm kennen. Gesetze regeln die Pflichten und die Rechte uns aller. Normen beschreiben, wie man es richtig macht. Und bei der Richtlinie 19 handelt es sich um eine Norm, also eigentlich beschreibt sie, wie man es macht, ist aber kein Gesetz, also man müsste sie nicht anwenden. Jetzt gibt es bei Normen gibt's solche und solche. Wenn wir jetzt eine Gewindenorm hernehmen und ich ein Gewinde anders schneide, als es in der Norm vorgegeben ist, dann ist am Ende nur wichtig, dass Schraube und Mutter zusammenpassen und dass es hält. Passieren tut nichts. Bei der Richtlinie 19 ist es so, dass sehr wohl gesetzliche Grundlagen herangezogen werden und in der Norm erklärt werden. Somit hat die durchaus einen Charakter, der erklärend und wichtig ist für ein sicheres Arbeiten.
Und ich denke, im Betrieb ist ja der Betriebsinhaber oder der Verantwortliche ja nach Arbeitnehmerschutzgesetz verpflichtet, dass er diese Normierung oder diese Aufklärung und diese Unterweisungen auch so vollzieht, wie es in der R19 einfach erklärt wird.
Vielleicht noch, Herr Prosenz, zurück zu Ihrem Beispiel mit der Schraube und der Mutter. Wenn die Schraube hält, wenn ich sie dann mit falschem Gewinde an die Mutter schraube, und sie kann ja trotzdem, weil es falsch genormt ist oder falsche Dimensionen hat, nach einer Woche wieder runterfliegen.
Das ist korrekt.
Ja, aber wenn ich Dinge weiß, die ich jetzt schon machen kann, ist doch gescheiter, ich mache es gleich.
Korrekt, richtig. Ja. Bei Normen ist es so, dass sich die Fachwelt etwas überlegt hat, dass da Experten wirklich zusammensitzen und sozusagen die beste Lösung herausarbeiten.
Hat diese Norm auch irgendwas mit der Ausbildung zu tun? Oder Ausbildung oder Weiterbildung?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar ist wieder beschrieben in der R19, dass insgesamt 5 Ausbildungsstufen definiert sind. Wir reden da von HV0, das heißt Sensibilisierung für Personen im Umgang und Bedienen von Fahrzeugen mit HV-Systemen, sowie der Einstieg, dann die HV1 mit allgemeinen Systemkenntnissen und Tätigkeiten am HV-System im spannungsfreien Zustand. Und dann der ganz wichtige Punkt, der Punkt für die Ausbildung der Lehrlinge, die HV2. Die HV2 ist als fundierte Systemkenntnisse und Tätigkeiten am HV-System mit spannungsfreien Schaltungen, damit man gefahrlos am Fahrzeug arbeiten kann.
Ja, das ist im Prinzip auch der Inhalt der ersten Ausgabe der R19 gewesen. Also bis zu HV2 sind wir damals gekommen. 10 Jahre ist es her. Dazwischen haben wir einiges dazugelernt und dazugepackt. Wichtig war dann die Stufe HV3, die man damals noch nicht beschreiben wollte, weil die Erfahrungen einfach auch gefehlt haben, nämlich das Arbeiten unter Spannung. Was bedeutet eigentlich Arbeiten unter Spannung? Aus unserer Sicht ist es Arbeiten an offener Batterie, denn alles andere am Auto kann ich im spannungsfreien Zustand machen. Ich kann vorher abschalten, bevor ich was angreife. Das heißt, diese Stufe 3 ist eine wesentlich sensiblere, wo durchaus höhere Gefahren bestehen und ist auch umfangreicher als die davor. Was wir aber auch gemerkt haben im Laufe der Entwicklung ist, dass die Angst vor Strom immer weiter abnimmt. Dafür ist eine neue dazugekommen, nämlich die Angst vor Feuer. Und die betrifft insbesondere Personen, die vielleicht nicht über eine so tiefgehende Kfz-technische Ausbildung verfügen und trotzdem mit havarierten Fahrzeugen zu tun haben, nämlich den Abschleppdienst. Deswegen gibt es eben diese Stufe HVA, wir haben sie nicht 5 benannt, sondern A, nach dem Abschleppdienst. Und diese Personen müssen so ausgebildet werden, damit sie einen Schaden vor Ort grob beurteilen können. Insbesondere kann irgendwas Stromführendes, Offenes berührt werden, beziehungsweise ist die Batterie beschädigt oder besteht sogar die Gefahr, dass das Fahrzeug zum Brennen beginnt. Und dafür haben wir entsprechende Maßnahmen, Abläufe definiert, wie das zu behandeln ist. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, auch zu der Stufe 0 noch. Die ist ja auch 2021 dazugekommen bei der ersten Überarbeitung, weil man gemerkt hat, dass ja Personen mit Elektrofahrzeugen arbeiten, die eigentlich gar keine Kfz-technische Ausbildung haben. Das wären Autoreinigung, Busfahrer, der einen Elektrobus fährt, oder Autotransporter. Und diese sollten ja auch entsprechend sensibilisiert werden, weil ja doch die Möglichkeit besteht, dass sie die Motorhaube mal öffnen und irgendwas da drinnen machen.
Kommt da zum Tragen, wie man es früher gesagt hat, beim Überholen? Im Zweifel nicht.
Im Zweifel nicht, vollkommen richtig.
Ja, und da spricht wieder die Ausbildung an. Also je besser die Ausbildung ist, umso genauer kann ich die Sicherheit garantieren, dass ich sage, das, was der Mitarbeiter da, was man da angreift, umso sicher ist, dass nichts passiert.
Welche Ausbildungsstufe brauche ich jetzt in meinem Kfz-Betrieb?
Ja, wir haben ja in der Lehrausbildung schon die Stufe 1 und die Stufe 2 in der Lehre schon mit dementsprechenden Ausbildungsinhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt einmal, dass man die Lehre mit dem Wissen, das man braucht, einfach, dass man solche Fahrzeuge gefahrlos reparieren können, dass man mit denen abschließt. Ja. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, aber gesetzlich einfach, dass nach der Lehre noch eine staatliche anerkannte Ausbildung machen mit der HV3, die eben gefahrlos, also die lehrt gefahrlos mit Batteriereparaturen oder Batterieausbauen in diese Richtung, Zerlegungsarbeiten zu den bei diesen Fahrzeugen gefahrlos einfach machen kann. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen jetzt mit den HBB-Gesetz, das heißt diese höhere Berufsbildung, die man da jetzt die gesetzliche Möglichkeit geschaffen hat.
Im Endeffekt kann man sagen, man sollte die Ausbildung haben für die Tätigkeit, die man vorhat, durchzuführen. Und wie du schon gesagt hast, Roman, klarerweise, wenn ich Batterien öffne, brauche ich eine HV3. Und wenn ich eher zuarbeite oder vielleicht nur Reifenwechsel, Bremsenwechsel, Auspuff, Servicearbeiten mache, werde ich mit einer HV1 ganz gut durchkommen. Es sollte aber trotzdem im Betrieb jemand sein, der sich auskennt mit diesen Themen. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, Benziner und Diesel haben wir auch gelernt. Dafür haben wir eine Ausbildung gehabt. Und wenn wir an Elektrofahrzeugen arbeiten, sollten wir auch eine Ausbildung dazu haben.
Wo gibt es eine Ausbildung?
Ja, mittlerweile bei ganz vielen Anbietern. Grundsätzlich bieten oder führen diese Ausbildungen alle Importeure durch, die alle Elektroautos im Portfolio haben, alle Wifis und zahlreiche andere Ausbildungsorganisationen, die Autofahrerclubs führen selbstverständlich auch durch. Also daran kann es nicht scheitern, dass man sich nicht ausbilden lässt.
Gibt es eigentlich Fahrzeuge, an denen man gar nicht arbeiten sollte?
Ja, als Fachmann muss ich mal schauen, muss ich das einfach, wenn das ein Fahrzeug kommt, muss ich mal schauen und selber entscheiden, greife ich das an, kann ich es angreifen mit wenig Gefahrenpotenzial. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Ausbildung. Ich muss bei der Ausbildung, gerade im HV3-Bereich, muss man schauen, dass man sagt, okay, ich schätze diese Gefahren ein, bevor ich noch hingreife. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das würde ich einmal so jedenfalls bestätigen, was man jetzt natürlich auch bedenken muss. Am Ende des Tages sollten wir alle Fahrzeuge bedienen können, reparieren können. Man sollte aber seine Fähigkeiten und Möglichkeiten gut einschätzen können. Und es haben 800 Volt einfach ein anderes Gefahrenpotenzial als 12 Volt. Das heißt, wenn ich da hingreife, sollte ich sicher sein, dass mir nichts passiert. Welche Fahrzeuge sind damit eigentlich gemeint? Das wär vielleicht noch zu erörtern. Früher ist in der Richtlinie gestanden, nicht eigensichere Fahrzeuge. Den Begriff hat man zwar herausgenommen, aber gemeint sind im Prinzip die Fahrzeuge, die nachträglich umgebaut, verändert worden sind, wo das Hochvoltsystem verändert wurde oder Fahrzeuge, die nicht nach den gültigen rechtlichen Vorgaben genehmigt sind, somit nicht über die notwendigen Sicherheitseinrichtungen verfügen. Aber auch natürlich beschädigte Fahrzeuge, auch da muss man mit besonderer Vorsicht herangehen. Also so wie vorher bei der Stufe HVA schon angesprochen, man sollte sehr aufpassen, was man tut. Man sollte sich schützen entsprechend mit der persönlichen Schutzausrüstung und man sollte den Schaden sehr gut begutachten und beurteilen, ob es möglich ist, an dem Fahrzeug zu arbeiten oder nicht.
Herr Kegelwitz, haben Sie noch einen Tipp am Schluss?
Ja, ich glaube, es scheint ganz wichtig. Wir haben jetzt zurzeit rund 450.000 Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge am Markt und ich glaube, ich empfehle einfach jedem, dass einfach diese Weiterbildung, die wir ja beim Benziner und beim Diesel und anderen Antriebsarten haben, diese Ausbildung zu erwerben, weil man denkt, wir haben jetzt knappe 10% Marktanteil von diesen Fahrzeugen und die kommen in die Werkstätten. Und das heißt, wir müssen auf Profis, auf jede Art von Antriebsart reagieren und wir servicen können oder reparieren können.
Kunden erwarten in der Kfz-Werkstätte ein Service für alle Fahrzeuge.
Genau, wir sind die Fahrzeugtechniker und das müssen wir auch so, da müssen wir uns auch die Ausbildungen holen.
Liebe Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk der Bundesinnung Fahrzeugtechnik wieder zuhören. Bis dahin, adieu.